Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und ich freue mich auf ein Gespräch mit der Übersetzerin Ursula Gräfe. Sie hat viele Bücher aus dem Japanischen übersetzt. Vor allem ist sie die deutsche Stimme von Haruki Murakami. Seine Bücher sind Weltbestseller und Ursula Gräfe sorgt dafür, dass wir sie auf Deutsch lesen können. Herzlich willkommen, Frau Gräfe.
Guten Morgen, Frau Timm. Ich freue mich.
Frau Gräfe, Japanisch, das ist ja nicht nur in Anführungszeichen eine andere Sprache und Kultur, sondern auch noch eine ganz andere Schrift, eine Zeichenschrift. Können Sie sich noch an das erste Zeichen erinnern, das Sie gelernt haben?
Ja, das erste Zeichen, das war sehr wichtig für mich, ist das Zeichen für Japan, Nippon. Das besteht aus dem Zeichen für Sonne und dem zweiten Zeichen für Ursprung. Und dieses Ni besteht aus vier Strichen und ich weiß noch ganz genau, wie ich es geübt habe.
Und wenn man dann ein neues Zeichen lernt, dann muss man erstmal die Striche üben. Wohin laufen sie? Hoch, runter, abzählen? Es kommt alles dazu?
Das kommt alles dazu.
Und wie viele Zeichen sind denn im Laufe der Zeit so über den Daumen gepeilt zu Nippon dazugekommen?
Sehr viele. Es variiert auch. Je nach Buch, je nach Autor, den ich übersetze, variiert die Zahl der Zeichen, die ich neu lerne. Die anderen vergesse ich dann auch manchmal wieder. Also es ist eine große Anzahl, die ich vor allem passiv beherrsche inzwischen.
Ohne Ursula Gräfe, unseren Gast, könnten wir die Bücher des japanischen Weltstars Haruki Murakami nicht lesen. Oder doch die allermeisten von uns könnten das nicht. Seit vielen Jahren überträgt sie sein Werk ins Deutsche und hat dabei natürlich auch ihr Japanisch perfektioniert. Eben erzählten Sie uns von Ihrem ersten Schriftzeichen, Frau Gräfe. Wie viele gibt es überhaupt? Wie viele japanische Schriftzeichen? Hat da irgendjemand eine Übersicht?
Ja, da gibt es natürlich eine Übersicht, aber das geht in die Zehntausende.
In die Zehntausende?
In die Zehntausende. Denn man muss ja bedenken, es gibt Fachsprachen, es gibt ganz spezielle poetische Ausdrücke. Die Schrift hat sich seit der Übernahme im 5. Jahrhundert aus China natürlich sehr stark weiterentwickelt. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Chinesische.
Dagegen sind unsere 26 Zeichen wirklich ziemlich mickrig. Ich habe mal gehört, so 2000 beherrscht ein gebildeter Mensch, aber das heißt dann ja, dass auch die Japaner selbst lebenslange Lerner sind in ihrer eigenen Sprache.
Ja, das sind sie. Die Schulausbildung in der Hinsicht ist auch sehr lang. Also wir lernen schon in der ersten Klasse lesen und schreiben und die japanischen Menschen bis zum Abitur lernen sie und haben immer wieder Prüfungen und damit ist das natürlich überhaupt noch nicht abgeschlossen.
Das ist die Zuschaltung. Zehntausende Zeichen, also beim Computer, da switchen die Zeichen vielleicht auch schon in lateinische Buchstaben, aber wie sahen denn eigentlich japanische Schreibmaschinen aus, wenn es so viele Zeichen gibt?
Ja, das waren riesige Kästen und die hatten so eine Art Hebel, den man dann über das Zeichen, das auf einer Art Tabelle aufgedruckt war auf die Schreibmaschine und die Typen mussten auch immer wieder ausgetauscht werden, weil man das natürlich niemals abdecken konnte.
Was für ein großes Reich an Zeichen. Sie sind die Zeichendeuterin, Frau Gräfe. Sie haben Japanologie studiert, sind immer wieder auch im Land gewesen für längere Zeit. Was fasziniert Sie besonders an der japanischen Kultur?
An der japanischen Kultur fasziniert mich ganz besonders die übergangslose Einstellung zu Materie, zu Immateriellen, zu Diesseits und Jenseits. Einfach dieses Kontinuum, das japanische Menschen oder das die japanische Kultur in sich trägt. Also es gibt natürlich Kategorien, aber weit weniger als wir das in der europäischen Kultur haben. Also dieses Kästchendenken ist weit weniger ausgeprägt.
Die Geister sind immer dabei?
Die Geister sind immer dabei und auch nicht nur die Geister, sondern auch Die Gegenstände haben eine andere Anmutung, so empfinde ich es, im japanischen Denken.
Können Sie uns mal ein Beispiel geben? Die Gegenstände haben eine andere Anmutung, was meint das?
Ja, das zum Beispiel, ein Beispiel wäre der Autor Yasushi Inoue. Er hat mal ein Buch geschrieben über den Teemeister Sennodikyu. Und in diesem Buch kommt eine Stelle vor, in der Sennodikyu, der berühmteste Teemeister Japans, die Trauer der Teeschalen mitempfindet. Wenn sie also unbenutzt dastehen, wenn sie nicht gebraucht werden, wenn sie einfach, wenn ihre Schönheit nicht akzeptiert wird. Und er hat es so stark ausgedrückt, dass man die Vorstellung hat, dass diese Teeschalen tatsächlich jetzt weinen oder sehr unglücklich sind, ob dieser Nichtachtung. Das wäre eine Sache. Und zum anderen habe ich also in meinen Übersetzungen immer wieder diese Thematik, dass Gebäude oder, ja, gehen wir mal von Gebäuden aus oder Tempel, dass die ein Eigenleben führen. In dem berühmten Roman Der goldene Tempel von Yukio Mishima zum Beispiel, der goldene Pavillon in Kyoto spielt da eine tragende Rolle. Und dieser Pavillon hat ein derartiges Eigenleben, dass man ihn zu den Protagonisten zählen würde. Und das finde ich sehr einzigartig in der japanischen Kultur und auch in der Literatur.
Das, was ist, das, was sein kann oder sein könnte, das greift alles ineinander. Und wie ist das bei Ihnen, wenn sich Ursula Gräfe eine schöne Schale grünen Tee macht? Würdigt sie dann die Tasse innerlich gleich mit?
Ja, die würdige ich natürlich innerlich mit.
Mhm. Was man so kennt, wovon man so gehört hat, Japan-Tee-Zeremonie, der Blitzzug, Shinkansen, das Koberin, Tempel, Gärten. Was von dieser Kultur mögen Sie persönlich ganz besonders?
Ich mag eigentlich diese, was viele Menschen sagen, ich wiederhole da eigentlich eine Binsenweisheit, die Liebe zum Detail, die Genauigkeit, die Sorgfalt, mit der Dinge erledigt werden. Und diese Art des künstlerischen Blicks eigentlich auf alles, auf alle Alltagsgegenstände, das gefällt mir sehr gut in Japan.
Also eine Ästhetik im täglichen Leben.
Das ist sehr gut gesagt. Das ist eine Hauptattraktion für mich in Japan.
Mhm. Japaner gelten für extrem fleißig, auch ein bisschen angepasst. Die Aufräumspezialistin Marie Kondo passt wunderbar in solche Zuschreibungen, die so im Umlauf sind. Was sind Klischees und was finden Sie stimmt?
Ja, Klischees, wie man so schön sagt, wo viel Licht ist, ist auch viel dunkel. Zum Beispiel die Liebe zum Detail und die Ordnung, die Marie Kondo ja so perfektioniert hat, die hat natürlich, wie man es sich denken kann, auch eine Kehrseite. Es gibt auch sehr viel Chaotisches und Unordentliches in Japan. Allein die Stadtbilder, sicher haben sie schon viele Filme und Bilder von Tokio gesehen, die machen doch eher im Vergleich zu europäischen Städten einen etwas chaotischen Eindruck. Ungeordnet stehen alte neben neuen Gebäuden. Das ist so vielleicht die Kehrseite dieses Klischees, das damit einhergeht, also mit dieser Liebe zur Ordnung und zum Detail, auch der Drang, das Chaos, in dem man lebt, unter Kontrolle zu bringen, was vielleicht, auch das wird häufig gesagt, mit der unbeherrschbaren Natur in Japan zu tun haben könnte.
Von einer Sprache in die andere reisen und zurück, den Austausch suchen mit der Muttersprache. Das ist für die Übersetzerin Ursula Gräfe tägliche Aufgabe. Sie überträgt japanische Autoren ins Deutsche, vor allem die Werke von Haruki Murakami. Frau Gräfe, das ist ein literarischer Weltstar seit vielen, vielen Jahren. Wie sind Sie an diese Aufgabe eigentlich rangekommen?
Das ist eine Geschichte, die den Weg über gewisse Umwege genommen hat. Und zwar war Murakami zuerst Autor bei Suhrkamp, dann kam er zu Dumont und im Zuge einer Veröffentlichung bei Dumont, dem Buch Gefährliche Geliebte, kam es zu diesem den Älteren wahrscheinlich noch im Gedächtnis gebliebenen Krach im literarischen Quartett mit Marcel Reich-Ranicki, nachdem Sigrid Löffler also dort das Handtuch warf und nicht mehr auftrat. Und in diesem literarischen Quartett oder nach diesem literarischen Quartett kam heraus, dass das Buch Gefährliche Geliebte von Haruki Murakami aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt worden war. Der Dumont Verlag hat sofort reagiert und dachte, er muss jetzt eine Übersetzerin für ihn finden, die aus dem Japanischen übersetzt. Und ich hatte das Glück, sofort am Telefon zu sitzen und Zeit zu haben und das nächste Buch, Naokos Lächeln von Murakami, aus dem Japanischen ins Deutsche zu übersetzen. Mhm. Damals eine unglaublich aufregende Angelegenheit für mich. Das war etwa im Jahr 2000, glaube ich.
Mhm. Also man war einen Umweg gegangen, hatte einfach aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Das ist ja eigentlich ein bisschen fake, ne? Denn hätte man damals, wenn es statt der gefährlichen Geliebten südlich der Grenze westlich der Sonne geheißen hätte, das ist ihre Übersetzung dieses Buches, hätten die sich dann nicht verkracht?
Da bin ich nicht ganz sicher. Also ich glaube schon, dass Sigrid Löffler als Literaturkritikerin da ein sehr gutes Gespür hatte. Sie hat gemerkt, dass mit diesem Roman irgendwas nicht richtig ist. Dass er eine Atmosphäre verkörpert, die für Japan untypisch ist. Also man muss, glaube ich, schon sehr viel von Literatur verstehen, um das zu erspüren. Und es ist tatsächlich ja so, ich glaube, Herr Karasek sagt es auch in dem Quartett, der Roman mutet an, als würde er in Amerika spielen. Und das ist genau der Punkt. Mhm. Wenn man aus einer Zweitsprache übersetzt, läuft man immer Gefahr, die Atmosphäre eben des entsprechenden Landes mit zu übersetzen. Und das ist da offenbar geschehen.
Und eine gute Übertragung in eine andere Sprache, Frau Gräfe. Eigentlich entstehen ja zwei Bücher. Einmal das Original und dann der Transfer. Sie müssen ja auch nachschöpfend sein, wenn Sie auf Stellen stoßen, die so spezifisch japanisch sind, dass sie kein Deutscher versteht. Wie machen Sie das?
Ja, ich versuche. Für das Japanische ist es relativ schwer, sehr nah am Wort oder am Satz zu bleiben. Ich versuche zunächst mir immer den allgemeinen Ton des Werkes und die Aussage vor Augen zu führen. Und oft mache ich es auch so, dass ich den Figuren, dass ich die Figuren mit Personen vergleiche, die ich vielleicht kenne, den Ähnlichkeiten nachspüre und somit ein Biotop zu schaffen, das dann dem deutschen Leser so ein möglichst authentisches Leseerlebnis ermöglicht.
Mhm. Hilft der Autor dabei, Haruki Murakami? Können Sie ihn fragen?
Der Autor kann natürlich dabei weniger gut helfen. Ich kann ihm Sachfragen stellen. Also es gibt immer Verständnisfragen landeskundlicher Art. Oder zum Beispiel hatten wir in einem Roman mal eine kleine Glocke. Und das war für sowohl die polnische, die norwegische, die dänische Übersetzerin und mich nicht ersichtlich, welche Art von Glocke das ist. Also das spielte, das war eine Tempelglocke. Wir wussten aber nicht, ob das eine kleine ist oder ein Glockenspiel, das es auch in japanischen Schreinen und Tempel gibt. Also haben wir ihm einen Bilderkatalog mit japanischen Glöckchen zugeschickt und er hat dann gesagt, welches Glöckchen er sich vorstellt. Also das sind wirklich essentielle Dinge, denn im Deutschen ist es ja auch irgendwie, es ist eine Eigenheit des Deutschen, dass es so genau ist, ob eine Glocke steht, ob sie liegt, wie dieser Glockenstab, der hätte ja auf jeden Fall gelegen, oder eben so eine Handglocke, die steht, das muss man alles wissen, damit sich da keine Sachfehler einschleichen.
Und als Übersetzerin wahrscheinlich auch hören, wie sie klingt, zumindest innerlich.
Ja.
Mhm. Murakami ist in Japan wie im Westen ein Star? Wie gut kennen Sie ihn eigentlich? Er teilt sich Ihnen ja durch die Texte mit. Was ist er für ein Mensch? Wissen, ahnen Sie das?
Also persönlich kenne ich ihn kaum. Ich weiß, dass er auf Fragen sofort und sehr gewissenhaft antwortet, sehr freundlich, einem immer sehr freundlich begegnet. Die beiden Male, die ich ihn getroffen habe, waren sehr, sehr nett und auch entspannt. Aber ansonsten kann ich nur aus seiner Literatur über bestimmte Eigenheiten, die er vielleicht hat, schließen. Es ist bekannt, dass er sehr zurückgezogen ist oft, dass er gerne läuft, dass er sehr früh aufsteht, um früh morgens zu arbeiten. Diese Dinge. Ich glaube, grundsätzlich ist er ein sehr privater Mensch. Und man sieht es ja auch daran, wie selten er in der Öffentlichkeit auftritt. Nur zu ganz besonderen Gelegenheiten. Er war jetzt vor einigen Tagen erst in Lillehammer in Norwegen bei einem Literaturfestival, wo er mit Mette Marit auf der Bühne saß. Nur die beiden.
Wie haben die sich unterhalten? Englisch dann?
Ich nehme an, sie haben sich auf Englisch unterhalten, denn natürlich passend zu all dem gibt es davon keine Übertragung. Mhm. Also ich konnte noch nicht hören, was da gesagt wurde.
Aber so wie Sie ihn schildern, ist er ja kein so, ich sag mal, typischer Japaner, so es denn typische Japaner gibt. Da zählt ja mehr die Gruppe und nicht so das Einzelne und die Individualität.
Das ist für mich schwer zu sagen, denn japanische Autoren sind ja, also präsentieren sich mir als sehr starke Individuen. Mhm. Das macht sie auch zu Autoren. Und das wäre auch so ein Thema, dem ich gerne mal nachgehen würde, warum japanische Autoren eben immer so stark individuell sind. Im Gegensatz zu dem, was ihren Landsleuten so nachgesagt wird. Also die meisten Autoren, es gibt zum Beispiel Yukio Mishima, den ich vorhin schon erwähnt habe. Also es gibt wahrscheinlich keinen originelleren, individuelleren Menschen.
Mhm. Ich komme nochmal zurück zu Murakami. Viele Menschen in seinen Büchern sind ja Einzelgänger, also deren Leben ein bisschen wie so im Stau feststeckt. Es wird oft gekocht, die Musik ist ein bisschen leitmotivisch, mal ein Beatles-Song, mal klassische Musik. Sowas bestimmt ja den Tonfall, den Sound von Literatur mit. Wie leicht, wie schwer ist es Ihnen eigentlich gefallen, einen deutschen Sound für ihn zu finden?
Auch das fällt mir ein bisschen schwer zu beantworten. Ich glaube, nicht schwer. Andere Autoren fallen mir wesentlich schwerer. Diese Hauptfiguren von Murakami, die sind sehr nachvollziehbar für europäische Menschen. Und für japanische Menschen sind sie eher so eine Art Vorbild oder Traum. Ja, etwas, das so eine gewisse Originalität und Eleganz verkörpert. Dieses einsame Dasein, das sie führen, ist für Japaner oft eher ein Traum. Und für mich als Europäerin ist dieser aus allen Beziehungen gefallene Protagonist eher etwas, das ich sehr gut kenne, auch aus der europäischen Literatur.
Frau Gräfe, wie legen Sie eigentlich los? Da liegt ein japanisches Buch auf dem Schreibtisch oder neben dem Ohrensessel, keine Ahnung. Wie geht das los? Und dann?
Also im Laufe der Zeit hat sich da bei mir was geändert. Früher habe ich immer die Bücher zuerst gelesen. Und jetzt fange ich sofort an mit dem Übersetzen, ganz spontan, so spontan wie möglich, als würde ich das Buch als neutraler Leser erstmal durchlesen. Und dabei entsteht eine Rohübersetzung, nennt man das wohl, die ich dann später bearbeite. Ja, und dann überarbeite ich nochmal und nochmal. Und dann gibt es auch einige Recherchefragen zu klären über das Umfeld, über gewisse Atmosphären, die dort sich präsentieren. Manche Dinge sind auch, wenn etwas grotesk ist, zum Beispiel die Autorin Sayaka Murata schreibt auch Geschichten, die über Kannibalismus, von Kannibalismus handeln und solche Dinge. Also da gibt es immer sehr viel zu bedenken und sich durch den Kopf gehen zu lassen.
Was macht am meisten Spaß? Also Kannibalismus auf dem Schreibtisch zu haben, ist ja nicht so unbedingt das Vergnügen.
Sehr viel Spaß macht mir die Beschreibung von nonverbalen Interaktionen zwischen Charakteren. Also, wenn Charaktere Blicke tauschen oder wenn Blicke beschrieben werden. Ein charakteristischer Blick, der einem Menschen zu eigen ist, gefällt mir sehr gut. Solche Stellen herauszuarbeiten, dass sie eben flüssig und auch was Poetisches haben.
Und hilfreich soll dabei ein großes deutsch-japanisches Wörterbuch sein, das 7000 Seiten hat. Das ist ja kaum zu handeln. Da ist man ja froh, wenn man nicht reingucken muss. Hilft das wirklich?
Ja, selbstverständlich. Das ist also lange ein Desiderat gewesen in Deutschland. Wir hatten Wörterbücher, aber die waren sehr beschränkt im Umfang. Und dieses riesige dreibändige Werk verdanken wir der Japanologie-Professorin Irmela Hijia-Kirschnereit, die Grande Dame der japanischen Literatur in Deutschland ist. Und dieses Projekt hat viele Jahre in Anspruch genommen und einen großen Stab von Mitarbeitern beschäftigt. Ja, es ist eine große Hilfe insofern, dass es immer Beispiele aus der Literatur, und zwar aus der deutschen und aus der japanischen, zu bestimmten Begriffen zur Verfügung stellt.
Mhm. Schauen wir mal in Ihr Leben, Frau Gräfe, 1956 geboren. Da war ein Studium in den 70er, 80er Jahren der Japanologie was wirklich wahnsinnig Exotisches. Sie haben noch Anglistik, Amerikanistik dabei studiert, so das eine als Lebensversicherung, das andere als aus Neugier?
Ich glaube eigentlich alles aus Neugier. Ich habe Ende der 70er Jahre angefangen zu studieren und mein Berufswunsch war eigentlich Literaturwissenschaftlerin. Was man damit eigentlich macht, war mir eher unklar, aber das hat mich eben sehr interessiert. Und deswegen habe ich auch diese Literaturen von drei Kontinenten mir rausgesucht.
Alles aus Neugier, wie schön. Braucht man eigentlich ein besonderes Ohr für das Japanische? Und wenn, woher haben Sie dieses besondere Ohr?
Ich denke, zum Sprachenlernen braucht man immer ein besonderes Ohr oder beziehungsweise ein bisschen sowas wie ein Ohr. Und ich vermute, dass es ein bisschen in der Familie liegt. Mein Vater war ein sehr musikalischer Mensch, viel musikalischer als ich natürlich. Meine Schwester ist auch musikalisch. Aber er konnte sehr gut Sprachen lernen und hat sich auch immer sehr dafür interessiert.
Mhm. Sie sind
daher ist es sicher.
Er hat dann geholfen, diesen Klang, denn das ist ja wirklich schwierig, ne? Selten lange Vokale. Ich weiß gar nicht, Murakami, würde er mir das verzeihen, wenn ich so spreche? Murakami sagen viele. Wie heißt es richtig?
Er würde das alles verzeihen. Er ist da gar nicht festgelegt. Er hat sich auch zum Beispiel gar nicht negativ über diese aus dem Amerikanischen entstandenen Übersetzungen geäußert. Also er ist da sehr tolerant und freimütig. Also er heißt Murakami Haruki. Im Japanischen sagt man immer den Nachnamen zuerst.
Das lasse ich jetzt so stehen, Frau Gräfe.
Sie sagen es aber sehr gut, Frau Timm.
Ich habe geübt, aber ich kann da nicht dran klingeln, wie Sie das sprechen. Deswegen werde ich das jetzt versuchen zu vermeiden. Alles aus Neugier studiert, wie schön. Sie sind aber dann für eine Studentin, die sich die japanische Kultur und Sprache aneignen möchte, ja eigentlich erst relativ spät da gewesen, dann schon Mitte 20. Wie kam das? Warum sind Sie nicht gleich nach Tokio gestürmt im, was weiß ich, dritten, vierten Semester?
Ja, Sie müssen bedenken, das waren die 70er oder Anfang der 80er Jahre. Und das war gar nicht so einfach. Es war sehr kostspielig. Und auch mein Professor Eckhard May, damals, er war gar nicht so dafür, dass die Studentinnen gleich nach Japan gehen, so in den ersten Phasen des Studiums, weil er meinte, man müsste sich erstmal ein wissenschaftliches Gerüst oder Rüstzeug, ist das richtige Wort, anschaffen. Und deshalb habe ich
etwas warten müssen.
Und Frau Gräfe, Sie sind Anfang des Jahres wieder ausführlich nach Japan gereist und haben was ganz Neues dort entdeckt für Sie selber. Was war das?
Ja, ich war zum ersten Mal auf dem Koyasan. Das ist ein Berg mit vielen Tempeln, die alle von der buddhistischen Shingon-Schule dort erhalten werden. Es ist der Berg, auf dem Kukai, der Gründer der Shingon-Schule, beerdigt ist, auf einem Friedhof mit über 200.000 Gräbern, die in einem Zedernwald liegen und der wunderschön zu begehen ist. Und dort habe ich eine Woche in einem Tempel verbracht, was mir unglaublich gut gefallen hat, und es war ein außergewöhnliches Erlebnis.
Wie ist denn der Tagesablauf in einem japanischen Tempel für eine Europäerin?
Ja, man brauchte eigentlich gar nichts weiter zu machen. Das ist in Japan ja immer so sehr tolerant. Man konnte morgens um 5 teilnehmen an der Morgenmeditation. Man konnte am Feuerritual teilnehmen. Aber die Mahlzeiten bekam man zum Beispiel aufs Zimmer gebracht. Also ich war ganz frei in meinen Bewegungen und habe mir vor allem die verschiedenen Tempel auf dem Berg angeschaut.
Morgens um 5?
Nein, da lag ich noch im Bett, als es dann hell wurde. Es hat so geschneit zu der Zeit und es war so besonders schön. Ich war auch nicht allein, mein Lebensgefährte hat mich begleitet. Das war einfach eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Auf dem verschneiten Koyasan, diese wunderschönen uralten Tempel in den umgeben von Zedern zu besuchen und zu besichtigen.
Das klingt auch ganz begeistert. Frau Gräfe, wenn jemand wie Sie, der die Sprache zu Ihrem Beruf gemacht hat, dann durch das Land reist und begeistert was völlig Neues entdeckt, sind Sie dann einfach Ursula Gräfe in Japan oder schwingt die Übersetzerin immer mit, die sich sagt, das kann ich brauchen oder dieses Schriftzeichen habe ich noch nicht gesehen oder so etwas?
Das ist bestimmt so. Also ich habe tatsächlich einige Schriftzeichen, zum Beispiel das schöne Wort Gushu-in, das für einen Stempel steht, das man in sein Pilgerbuch im Tempel bekommt, gelernt. Das war vorher nicht in meinem aktiven Wortschatz vorhanden. Ja, solche Dinge sind natürlich sehr bereichernd.
Das lernt man alles auf einem rituell wichtigen japanischen Berg. Ursula Gräfe ist heute unser Gast und im Laufe ihres Lebens ist noch ein weiteres Land dazugekommen, was, glaube ich, tiefe Erlebnisspuren in ihnen versenkt hat, nämlich Indien. Da sind sie auch häufig und gern. Wie vertragen sich denn die japanischen und die indischen Erlebnisspuren bei Ursula Gräfe?
Natürlich vertragen die sich sehr gut. Auch dieses Mal habe ich zum ersten Mal doch bemerkt, wie stark der indische Tantrismus und Buddhismus auf den japanischen gewirkt hat. Das war mir eigentlich früher gar nicht so bewusst. Und in Indien, also Indien und Japan sind sehr gegensätzliche Länder. Trotz buddhistischer Ursprünge ist es sehr erstaunlich, wie gegensätzlich Menschen und Länder sein können. In Indien ist man immer emotional sehr verwickelt, weil die Menschen so zugänglich sind und so stark auf einen zugehen und viel von einem fordern und überhaupt die ganze Lebenssituation dort eher anstrengend ist. Anders als in Japan, in der man alle immer sehr zurückhaltend mit einem umgehen, freundlich und alles quasi klappt. Ja, und in Indien ist eher so das Gegenteil der Fall.
Einmal Kuddelmuddel und einmal feine Zurückgenommenheit. Wenn man Kulturen sehr gut kennt, übernimmt man ja auch gerne etwas zu Hause, in der Wohnung, in sich selbst. Wie ist das bei Ihnen? Welche fernöstlichen Erlebnisse, Elemente stecken inzwischen in Ursula Gräfe?
Ja, also tatsächlich irgendwie dieses, was ich am Anfang schon sagte, dieses Zögern, Dinge zu kategorisieren. Die Erkenntnis, dass das eine nie ohne das andere funktioniert. Und dass es die Übergänge sehr fließend sind zwischen Gut und Böse, will ich nicht sagen, aber zwischen Schwarz und Weiß und das ist etwas, das ich, glaube ich, aus beiden Ländern sehr mitgenommen habe.
Yin und Yang?
Yin und Yang sind, finde ich, wieder zu gegensätzlich zueinander. Ich finde diesen fließenden Übergang und dieses eben nicht kategorische sehr attraktiv für mich.
Wenn die Geister mal kurz in die Teetasse gucken dürfen. Warum meinen Sie, übt der Buddhismus so eine Anziehung auf Westeuropäer aus? Auf Sie ja wohl auch.
Ich glaube, tatsächlich ist auch dies ein Grund, weil sehr viele Freiräume da sind, die auch andere Gedankenmodelle zulassen und auch andere Menschen, anderen Menschen einen Stellenwert erlauben, den das Christentum nicht immer gestattet. Ich glaube, das macht eine große Anziehungskraft aus.
Haben Sie da ein Beispiel dafür? Konkretes?
Kann ich jetzt vielleicht aus dem Stegreif gar nicht so sagen, aber diese individuelle Entwicklung des Menschen steht im Buddhismus, finde ich, viel freier da, als wir das kennen.
Wenn wir nochmal auf Ihren Übersetzerberuf schauen, Frau Gräfe, dann ist er die Chance und das Schicksal der zweiten Reihe. Alle kennen den Namen des Autors eines Buches, die wenigsten den seiner Übersetzerin. Und lange galten Übersetzer so als die schlecht bezahlten Idealisten. Hat sich da was geändert?
Ja, es ist natürlich immer noch so, dass das Übersetzen eine gewisse Liebesarbeit ist. Die Honorare sind nicht sehr hoch, obwohl der Übersetzerverband natürlich für uns einiges erstritten hat. Und das ist viel besser als früher. Es gibt Beteiligungen und auch die Anerkennung in der Öffentlichkeit ist natürlich nicht zu vergleichen mit der vor 20 oder 30 Jahren. Da hat sich doch einiges getan. Beklagt wird häufig, dass die Honorare für die Übersetzer im Gegensatz zu anderen eben nicht steigen und dass die Forderung besteht, sehr viele Dinge auch kostenlos eben zu leisten, die man vielleicht anderen Berufssparten nicht so zuordnen würde.
Einen habe ich mir noch aufgehoben, Frau Gräfe. Murakami ist der, ich glaube, weltberühmteste ewige Literatur-Nobelpreiskandidat. So seit ungefähr 25 Jahren fällt zuverlässig jedes Mal sein Name. Er könnte es werden. Wie würde sich eigentlich Ihr Leben ändern, wenn er es mal wird?
Ach, ich glaube, das wäre kein großer Unterschied. Sie müssen bedenken, Murakami hat ja 50 Übersetzer ungefähr in verschiedene Sprachen. Also die freuen sich natürlich dann, aber ich glaube persönlich wäre eine kurze Phase von vermehrten Interviews erfreulicherweise zu bemerken, aber sonst würde sich wahrscheinlich nicht viel ändern.
Würden Sie das auch gar nicht wollen, dass sich viel ändert?
Ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, was sich ändern sollte. Nein, ich glaube nicht. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem Jetzt-Zustand.
Und glücklich sitzend neben dem 7000 Seiten deutsch-japanischen Wörterbuch. Was liegt gerade daneben? Woran arbeiten Sie gerade?
Ich habe gerade einen Roman abgeschlossen von dem japanischen Kriminalautor Seishi Yokomizo. Er gilt als der japanische Agatha Christie. Seine Romane sind alle in der Nachkriegszeit entstanden, spielen da und sind auch geschrieben in der Nachkriegszeit. Also ist da kein Zeitsprung und das ist, sind ganz verzwickt, Fälle wie eben bei Agatha Christie mit einem Detektiv, der Columbo-artig ermittelt mit einem Kommissar zusammen. Also sehr viele Elemente auch von Sherlock Holmes und Watson, nur alles vollkommen authentisch japanisch, in japanischen ländlichen Gegenden spielen die alle. Also das macht mir immer sehr großen Spaß.
Verzwickt, aber auch vergnüglich.
Sehr vergnüglich.
Und ohne Kannibalismus.
die haben auch ihre sehr blutrünstige Seite, diese Bücher.
Wir sind gespannt, Frau Gräfe. Erstmal bedanke ich mich herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Ursula Gräfe, die große Japanisch-Übersetzerin, war bei uns heute zu Gast. Vielen Dank und alles Gute für Sie und natürlich auch für das, was Sie gerade tun.
Vielen Dank, liebe Frau Timm.